Sphäraum Talk, Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Von Rotonda Business Club und Jung. Hallo Raphael.
Hallo Markus.
Raphael, hast du schon mal ein Baumhaus gebaut?
Das ist ja eine spannende Frage. Ein Baumhaus nicht so richtig, aber ich muss zugeben, ich habe einfach einen Survival-Kurs mal gemacht und da musste eine Art Behausung gebaut werden. Und da habe ich gemerkt, was es bedeutet, falsche Statik mal betrachtet oder überhaupt berechnet zu haben. Das hat nicht lange gehalten, deswegen auch Survival-Kurs. Aber es hat natürlich riesig Spaß gemacht, mit natürlichen und nachhaltigen Materialien, liegt nahe, direkt aus dem Wald zu arbeiten. Das war schon eine schöne Erfahrung.
Und du hast es ja auf jeden Fall überlebt, sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen. Also insofern.
Genau. Ja. Das Haus nicht, aber ich schon, ja.
Ah, okay. Also ich habe weder einen Survival-Kurs gemacht, noch habe ich ein Baumhaus gebaut, ehrlicherweise. Ich habe schon sehr viele Tipis im Wald gebaut, weil mein Sohn, als er noch kleiner war, da eine echte Leidenschaft für hatte. Und wenn du den zum Spazierengehen bekommen wolltest, dann musstest du immer versprechen, dass wir aber am Ende auch noch irgendwie einen Tipi im Wald bauen. Deshalb sind da einige zusammengekommen. Und naja, also ich frage natürlich nicht ohne Grund, ne, denn wir wollen heute über nachhaltiges Bauen sprechen, über Alternativen zum Beton. Und dann ist man eben ganz schnell ja beim Holz. Und da möchte ich dich jetzt mal ein bisschen testen, und zwar dein Statistikwissen.
Ich lerne gerne was dazu, leg los.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Also, pass auf. Was glaubst du denn, wie viele Menschen leben in Deutschland in Häusern, die aus Lehm gebaut sind? Also, das können neue Häuser sein oder auch historische, das ist da meistens eben Fachwerk. Sind das eher sowas wie 500.000, sind das 2 Millionen oder vielleicht sogar 4 Millionen?
Also es ist wirklich tatsächlich ein kleines Ratespiel. Ich versuche das mal ein bisschen abzuleiten. Mindestens 50% der Wohngebäude in Deutschland sind älter als 1950, 1960. Von daher gehe ich von einer hohen Anzahl aus. Also ich würde mal sagen zwischen 2 und 4 Millionen. Also ich tendiere zu 4 Millionen.
Okay, ich sehe schon, du gehst da echt rational ran. Ne? Das ist nicht so, nicht so aus dem Bauch raus, sondern richtig gut hergeleitet. Es sind aber tatsächlich, wenn meine Quelle nicht lügt, sind es 2 Millionen.
Okay.
So, das hat wohl auch damit zu tun, dass es eine Standardisierung gab nochmal. Das hat irgendwann so 2013 angefangen, was Lehmwände und Lehmproduktion tatsächlich anging, die man fürs Bauen benutzt. 2018 gab es nochmal eine Normierung mit technischen Merkblättern und das hat wohl zu einem richtigen Revival geführt. Und wenn wir auf das Thema nachhaltiges Bauen gucken, dann sind wir bald wahrscheinlich bei deinen 4 Millionen. Obwohl so langsam, wie wir Wohnungen bauen, kann das auch noch länger dauern, aber wir gehen in die richtige Richtung vielleicht zumindest.
Guter Ansatz.
Ja, genau. So, pass auf, eine habe ich noch und zwar, gerade ging es um Lehm. Jetzt wüsste ich gerne von dir, wie viele Häuser werden denn mit Stroh gebaut oder gedämmt in Deutschland? Sind wir da eher so im Bereich von minimalen 200? Sind es vielleicht 2000 oder sind es sogar 20.000?
So, ich leite das ein bisschen ab und zwar muss zugeben, ich habe mich ein bisschen auf den Gast vorbereitet, keine Frage, und ich habe schon mal nachgelesen, dass seit 1920 Strohplatten als Dämmmaterial und als auch Bauplatten eingesetzt werden. Von daher, ich gehe mal von einer auch hohen Zahl aus, 20.000.
Ha! Also jetzt ist wahrscheinlich eine Definitionsfrage. Also mir hat das schlaue Internet tatsächlich nur 200 ausgeschmissen. Ist ja aber weg. Wahrscheinlich ist die Frage, ne, zählen irgendwelche Platten, die da verwendet werden, schon als Strohhaus dann in der Statistik? Also was man wohl sagen kann, was ich auch gefunden habe, dass in Österreich, in der Schweiz und auch in Südtirol man da mehr Erfahrung mit hat als wir in Deutschland. Also da werden zum Teil sogar viergeschossige Gebäude aus Stroh tatsächlich gebaut und die können sogar lasttragend sein, ohne dass da irgendwie eine Holzkonstruktion dahinter liegt. Und ich glaube, da geht wahrscheinlich viel mehr, als man sich so vorstellen kann und als wir so kennen. Aber deshalb haben wir auch wieder einen guten Gast eingeladen. So, und dann haben wir auch schon unsere Brücke zum heutigen Gast. Das ist nämlich Klaus Fischer. Er ist Architekt und er ist Geschäftsführer des Büros Werkstatt Fischer Architekten. Die sind bundesweit aktiv mit ihrem Büro. Da geht es um Neubau und Bestandsbau, um städtebauliche Planung, Wohnhäuser, Bürogebäude, Laborgebäude bis hin zum Flagship Store. Also die bauen, sage ich mal, oder planen so gut wie alles, was man so machen kann. Haben circa 50 Mitarbeiter. und sind im kompletten Entwurfs- und Planungsprozess aktiv. Und das Büro, das finde ich ganz spannend, das ist super engagiert, wenn es um das Thema Forschung geht, wenn es um alternative Baustoffe geht. Und dann sind wir eben beim Thema Stroh. Und da hat der Klaus Fischer auch nochmal ein zweites Standbein, so nenne ich das einfach mal, ist nämlich Geschäftsführer von Stramentec. Das ist ein Unternehmen, was eben Strohwände produziert und dafür auch schon ausgezeichnet worden ist. Und dann haben wir eigentlich genau den richtigen Mann fürs richtige Thema. Und deshalb freuen wir uns, dass er hier ist. Wir freuen uns auf Klaus Fischer und ich würde sagen, wir legen los. Mein Name ist Markus Gerhards. Ich bin Programmleiter Immobilienwirtschaft im Rotonda Business Club.
Und ich bin Raphael Tkatsch, Customer Experience Manager bei Jung. Und herzlich willkommen zum Sphäreraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Klaus, herzlich willkommen bei uns in unserer Runde. Die direkte Frage, wie wohnst du eigentlich?
Oh Gott, das ist schon ein eigener Podcast. Nee.
Brauchen wir mehr Zeit? Oder?
Vielleicht können wir die überspringen, ist tatsächlich nicht so mit drei Worten zu erklären. Ich wohne tatsächlich an zwei verschiedenen Orten, aber beide sind aus Holz gebaut.
Ah,
aber wirklich aus
schön.
Holz.
Also aus Überzeugung. Auch wenn Stroh kein Holz ist, das finde ich passt ja trotzdem ins Bild, ne? Dass er jetzt nicht gesagt hat, ich wohne im Waschbetonbau.
Das liegt aber daran, als die beiden Projekte entstanden sind, hätte ich das Stroh aus Afrika importieren müssen und das war dann doch vielleicht ein bisschen, da gab es halt noch keine verfügbaren Strohplatten in Deutschland.
Ja.
Heute würde ich es natürlich nicht mehr so machen, heute wären die beiden Projekte sicherlich Schwerpunkt aus Strohfaserplatten.
Ja, aber es ist gut, dass ihr nicht aus Afrika das Stroh importiert habt. Ich meine, es ist schlimm genug, dass Sand aus was? Australien importiert wird, um in London Hochwasser zu bauen oder so. Für den Beton. Aber dann sind wir ja auch schon voll im Thema drin. Ne? Du hast gerade schon mit Stroh und mit Afrika und schon ganz viel reingebracht, über das wir gerne reden wollen, weil ihr natürlich ein unglaublich, also es steht hier vor uns und ein unglaubliches System, ein Produkt habt. Und zwar, Raphael, willst du mal dran kratzen, damit man es im Mikro hört. Es ist eine Strohwand, sage ich das jetzt einfach mal. Also eine Wand aus Stroh, die quasi Gipskartonplatten ersetzen kann, die wir so herkömmlich im Bau verwenden. Aber erzähl doch mal, also wo kommt dieses Produkt her? Weil das ist ja eine total spannende Geschichte. Du hast gerade schon über Afrika gesprochen. Ihr habt das ja auch nicht neu erfunden sozusagen. Ne? Ihr bringt das gerade zurück.
Also mein Freund und Geschäftspartner Eckhard Daug und meine Wenigkeit haben uns angefangen 2009 zu überlegen, aus verschiedenen Beweggründen heraus, dass es doch irgendwie nicht sein kann, dass man nur über Energieverbrauch von Gebäuden reden kann. Oder redet und nicht auch mal über das Thema graue Energie, was denn im Gestehungsprozess beziehungsweise das Thema Lebenszyklus, wie das abgebildet werden kann. Das hat auch damals tatsächlich außer uns scheinbar keinen groß interessiert. Vielleicht ein paar Freaks in Niedersachsen, die ihren Bauernhof schon mit Strohballenhäusern und Lehm gebaut haben. Ja. Aber sonst waren wir da ziemlich einsam. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns damit beschäftigt, haben uns verschiedene Technologien weltweit angeschaut. Nicht indem wir dahin sind, sondern einfach mal mit beschäftigt. Und wie der Zufall so will, Zufall heißt ja zufallen, also ist ja nichts mit, ist uns zugefallen, eine insolvente Firma in England. So, und die haben in den 30er Jahren entdeckt, dass das Stroh tolle Eigenschaften hat und haben da so eine Art Vorläufer-Strangpressverfahren entwickelt. Und wir haben diese insolvente Firma dann übernommen, 2010, und haben das Ganze als Start-up auch mit Venture Capital neu aufgesetzt. Das Afrika-Arrangement fing schon vorher an, aus einem ganz anderen Beweggrund heraus, in anderen Kontakten heraus. Und nur haben wir dann jetzt kurz zum Exkurs Afrika. Also da war der Ansatz tatsächlich zu sagen, was kann man in Afrika machen? Ich bin ja schon seit 2006 in Afrika, also gerade auch Uganda, Ruanda und diese Victoria-See-Ecke unterwegs gewesen. Wie schafft man es, die Wertschöpfungskette möglichst im eigenen Land zu lassen. Also nicht viel importieren, denen nicht einfach einen Brunnen bohren und sagen, schmeißen Groschen rein, dann kommt Wasser raus, sondern tatsächlich, wie bringt man die Leute auch dazu, die Wertschöpfungskette im Land zu lassen? Und Nahrungsmittelproduktion, Stroh, also es war irgendwie so, das ist eigentlich jetzt mal eine Gelegenheit, wo man halt eben mit den Bauern Koops bilden kann, also die Effizienz steigern kann. Meistens stehen ja schon Maschinen rum, die noch nie einer ausgepackt hat, ja? Sondern die laufen noch mit ihrem Ochsen da rum und pflügen ihre 3 Meter Breite, 40 Meter Länge. Und wie schafft man es dann, daraus Produkte zu kreieren, einen Lehrstuhl? Also wir hatten natürlich super viel Unterstützung von der GIZ und was es so alles gibt in Deutschland. Also die Idee damals, dem Dirk Niebel, der war damals der FDP-Entwicklungshilfeminister, das hieß irgendwie anders. Der hat sofort ein offenes Ohr gehabt und hat sofort drauf angesprungen und hat uns da massiv unterstützt, dort Fuß zu fassen. So fing die Geschichte mit Afrika parallel eigentlich an und haben dann versucht, das in Deutschland zu etablieren. Oder wir haben ja in Europa, in Deutschland, England wieder aufleben zu lassen. Aber haben dann gemerkt nach einem Jahr, dass wir sehr viel Kohle verbrannt haben und große Begeisterung da war von vor allen Dingen Investorenseite, auch Projektentwicklerseite.
Okay.
Aber wir wurden tatsächlich, wer auch immer dahinter gesteckt hat, kann ich jetzt nur mutmaßen, deswegen lasse ich es. Die Vermarkter von den Entwicklern haben gesagt, seid ihr wahnsinnig, ich verkaufe doch keine Wohnung mit Strohwänden.
Das, okay. Mhm.
Aber die Zeiten haben sich geändert, glaube
ja.
ich.
Ne? Ja, aber das war damals der Grund. Also wir hatten eigentlich einen guten Start. Also wir sind wirklich auf Roadshow gegangen und haben die ganzen mal angesprochen, wollte innovativ sein, gerade im Wohnungsbau, ne, mit den 80 Kilo und so weiter und so weiter. Der Schallschutz ist ziemlich gut. Also diese vielen positiven Eigenschaften, auch baubiologisch und klimatisch ist es extrem gut.
Ja, ja.
Ne, und dann haben die gerade die größeren Maklerhäuser, die in der Vermarktung waren, und ich meine 2009, 2010, 2011 war ja noch ein anderer Markt.
Ja, ist eine andere Zeit gewesen.
Da war ja noch nicht so der Markt, wo man die Wohnungen zuteilen konnte, sondern da musste man die ja noch wirklich verkaufen und da haben die sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ich erkläre doch meinen Kunden nicht, dass da Strohwände eingebaut werden.
Kriege ich ja nie verkauft. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre so ein Genehmigungsthema vielleicht gewesen, irgendwie Bauvorschrift. Also bei Stroh und Wohnung und Brandschutz, da denkt ja jeder, das kann ja gar nicht funktionieren. Ne?
Nee, das
funktioniert aber doch.
Ist jetzt schon ein Sprung zum Brandschutz? Nee, wir machen eins nach dem anderen. Also nein, Brandschutz ist kein Thema, aber ich denke, da kommen wir im Laufe des Gesprächs noch hin.
Ja.
So, das war so mal die Vorgeschichte. Wir haben dann halt aus finanziellen Gründen tatsächlich dann auch überlegt, was machen wir jetzt Ende 2011 und haben gemerkt, dass wir in Afrika tatsächlich viel besser vorankommen, wie gedacht. Nur waren wir halt in Afrika tatsächlich von vornherein auch aus tiefer Überzeugung als Social Entrepreneur aufgetreten. Also wir haben dort eine Stiftung gegründet, die ein bisschen wie ein NGO funktioniert, weil uns da der Inhalt wichtiger war als das wirtschaftliche Hintergrund. Gut war an der Sache nur, dass wir dort gut ausgelastet sind und schnell gewachsen sind, dass wir halt diese ganze Technologie weiterentwickeln konnten. Also Beispiel, in Deutschland sind wir jetzt angetreten, zunächst mal die nicht tragende Innenwand aus Gipskarton vorrangig zu substituieren mit einem nachhaltigen Trockenbausystem. In dem Fall aus streng gepresstem Stroh. In Afrika sind wir angetreten, um ganze Häuser zu bauen. Also wir bauen dort lasttragend dreigeschossig.
Also okay.
Nur aus Stroh. Mhm. Wände, Decken, alles. Funktioniert auch. Aber das ist, glaube ich, hier noch schwerer zu vermitteln, als dass es nicht brennt. Ne?
Ja, ja, das ist der dritte Schritt vom ersten irgendwie.
Ja, genau, deswegen haben wir gesagt, wir machen hier erstmal 2 Schritte zurück und überfordern nicht mal alle gleich, was so gehen könnte. Wobei jetzt auch natürlich viele in Afrika schon besucht und auch gesehen haben. Unter anderem der Herr Steinmeier war mindestens 2-mal bei uns, als er Außenminister war. Ja, das war immer so eine gern gesehene Station. Ne, durch dieses Thema Wertschöpfungskette. Wir haben da, weiß nicht, 2.500 Bauern organisiert bekommen, die vorher vor sich hingewurschtelt haben, die jetzt echt erfolgreiche Reisstroh, da machen wir Reis. Also kein Weizen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also was für ein Stroh ist das? Wo kommt das her und wie man presst das zusammen? Ne?
Also Afrika, wie gesagt, ist es Reisstroh. Da ist halt Reis die vorrangige Pflanze, die da gut wächst. Mhm. Vorteil in Afrika, da können wir 3-mal im Jahr ernten. Klimatisch, ne? Hier nur einmal.
Kann man hier bald auch.
Was natürlich der logistische Herausforderung ist. Man muss halt einmal im Jahr wissen, wie viel Stroh brauche ich die nächsten 12 Monate. Ne? Sonst gibt es ja wieder keins mehr.
Und hier ist, okay, also in Afrika ist es Reis, hier ist es dann
hier Weizen. Ist Weizen.
Und ihr kriegt das vom Bauern, sag ich jetzt mal.
Ja, deswegen sind wir da hingegangen, wo da viele von sind, beziehungsweise viele große sind.
Ja, aber ihr baut nicht selber an, ne? Dass ihr jetzt sagen würdet, so, wir kaufen jetzt Land in Brandenburg, weil da gibt es so viel und jetzt.
Nein. Ich würde mir nicht anmaßen, das Know-how eines Landwirts auch nur ansatzweise zu erreichen zu können, geschweige denn überhaupt nur auf die Idee zu kommen, mich damit messen zu wollen. Die können das schon ganz gut, was sie da machen, ne? Gerade im In Thüringen sind sie sehr professionell und sehr groß. Das kennen wir in Westdeutschland eigentlich gar nicht, was es da für Dimensionen an Landwirtschaftsbetrieben gibt. Und ich glaube, wir haben da ganz gute Kooperationen gegründet mit dort den großen Landwirtschaftsbetrieben. Und die finden uns auch, glaube ich, sehr toll. Zumindest kriegen wir das Feedback, unterstützen uns auch, wo sie können. Auch jetzt am Anfang, das ist schon eine schöne Situation gerade.
Ja. Merkt ihr denn, dass jetzt so in diesem ganzen Zuge nachhaltiges Bauen, ESG-Thematik, Kreislaufwirtschaft, also dass da Türen jetzt aufgehen für den Baustoff, den ihr da habt oder für das Material?
Ja, ein Haus hat ja viele Türen, ne?
Da müssen wir mal fragen, geht eine auf, geht eine zu.
Welche Türen jetzt aufgehen und welche noch nicht
so aufgehen. Wer meistens zuhört.
Wir hatten ja eingangs vor Beginn schon mal leicht drüber gesprochen. Natürlich, durch diese Preise, die wir gewonnen haben und auch sonst erlangen wir schon mittlerweile eine gute Verbreitung und Bekanntheitsgrad. So ein Podcast wird wahrscheinlich auch dazu beitragen.
Am meisten von allen, ja.
Wir sorgen dafür.
Und ohne jetzt jemandem nahe zu treten zu wollen, aber wir merken natürlich von der Top-Position, Management, Amtsleitungen und so weiter, ist eine sehr große Begeisterung da. Was tun die? Die gehen natürlich zu ihrem Nächsten, legen es dem auf den Tisch und sagen, kümmere dich drum. Und der sagt dann vielleicht auch noch, oh, finde ich spannend, kenne ich zwar nicht, hat natürlich nicht mitbekommen, wie toll das ganze Zeug ist, kriegt es ja nur hingelegt. Aha, Wände aus Stroh, okay. Dann kommen schon so zynische Bemerkungen. Also wenn wir Glück haben, werden wir nochmal angerufen von so jemandem, der fragt dann mal, was ist denn das eigentlich? Mein Chef hat mir das auf den Tisch geschmissen, ich soll mich damit beschäftigen. Und dann machen wir mit dem nochmal eine Präsentation. Dann sagt er, ah, spannend. Was ist jetzt mit Mäusen und Insekten? Habe ich dann hier so ein Nester da irgendwann drin? Und dann erklären wir dem, dass das Gott sei Dank nicht so ist, weil das Stroh entsprechende Inhaltsstoffe hat, die ein natürlicher Fressschutz, also ja, das bringt das Stroh mit. Und deswegen, so haben wir auch für Afrika die Termitentests bestanden. Termiten gehen da nicht ran.
So. Ja. Aber wenn wir mal ganz kurz aus der Tierwelt entflüchten.
Ich sage nur, das sind immer so Bedenken, die dann kommen. Ist ja auch alles wunderbar, dass Leute Bedenken haben. Aber dann kriegt er das noch so weit hin und sagt, ja, okay, verstehe ich. Ich gebe es jetzt mal dem Projektleiter. Und dann hat es der Projektleiter auf dem Tisch. Der muss ja dann letztlich auch irgendwas ausführen. Und der, den interessiert es dann schon am allerwenigsten, weil er kennt es halt nicht. Und wenn er es nicht kennt, müsste er sich mit was Neuem beschäftigen. Im Zweifel hat er keine Zeit, der hat Bedenken. Och, wieder so ein Thema, muss ich wahrscheinlich eh schon mit allen möglichen ESG, sonstigen Themen, neue Technik und viel Technik vor allen Dingen mittlerweile auseinandersetzen, von der dein Zweifel auch keine Ahnung hat. Und dann ist es, obwohl es eigentlich das dümmste und einfachste Bauteil im ganzen Gebäude ist, also am einfachsten zu ersetzen. Da kann keiner erzählen, das sind die gleichen zwei Linien beim Architekten im Plan, die vorher auch da waren. Es ist, wir reden immer von diesen low-hanging fruits. Das ist, also tiefer können die nicht mehr hängen.
Ja, okay.
Ja, aber es ist halt trotzdem was Neues und jetzt ist halt unsere Aufgabe, die Bedenken abzubauen und den Leuten diese, ich würde auch mal sagen, schon erste berechtigte Bedenken auch zu nehmen. Nur weil es was Neues ist, möchte ich es nicht anfassen.
Aber das ist ja vielleicht genau, das würde ich nochmal ganz kurz anknüpfen, was du vorher mit erwähnt hattest. Für wen ist es denn eigentlich gedacht? Ja, dieses Produkt. Man könnte schon das Ganze so ein bisschen abstrahieren. Man müsste vielleicht sogar den Endkunden abgeholt haben, dass er das einfordert. Hat dir da die Möglichkeit, vielleicht auch sogar die anderen Zielgruppen zu erreichen, die einfach tatsächlich diesen Pull-Effekt, diese Nachfrage erzeugen? Oder ist das schwierig für euch?
Das ist ein sehr guter Ansatz. Es ist sehr schwierig für uns.
Wegen der Größe, wegen der Reichweitenerreichbarkeit?
Vielleicht auch wegen unserer Größe und unserem mangelnden Ressourcen bezüglich, also wir haben keine PR-Abteilung, das haben wir alles nicht.
Ja, wir sorgen ein bisschen da was dafür, ne, Markus?
Gerne,
ja, okay. Also sehr gerne. Aber es stimmt natürlich, da muss man unglaublich viel rein investieren, um das in die breite Masse zu bringen.
Natürlich super, also wenn das mal so, wir haben jetzt gerade was in Fokus Online gehabt, mal so ein bisschen einer von dreien, die die Zukunft des Bauens verändern könnten, ist schon mal toll.
Ja.
Wenn das natürlich jetzt nur Eintagsfliegen sind, ist das wieder...
Naja, klar. Und eine Werbebande bei der Fußball-EM muss man sich leisten können. Ne?
Ja, das ist man doch ein bisschen weit weg. Ja, ja. Oder so ein Bayern-Trikot oder sowas.
Genau. Ne?
Das ja. Ein bisschen schwierig. Leider. Aber das wäre natürlich toll, wenn der Pull-Effekt würde natürlich auch danach... Wobei, Ich meine, unsere Mitbewerber sind ja tatsächlich die Holzständerwände oder die Lehmbauwände oder die Lehmbauplattenwände oder was es alles so gibt an nachwachsenden, nachhaltigen, recyclingen Wandsystemen. Nur sind die halt mehr als doppelt so teuer wie das da. Ja, wir sind natürlich 30% momentan noch 30% teurer als der Gipskarton. Ja, das nur in der Anschaffung, wenn vergleichbare Wand, ne, gestellt, gespachtelt, Maler fertig, das ist der Vergleichspreis. Wenn ich jetzt natürlich noch Deponiekosten mit einrechnen würde, Gipskarton will ja keiner mehr haben. Was natürlich dem Investor erstmal egal ist, leider. Also das ist so mal so ein bisschen komplexere Thematik. Woran hängt es denn jetzt eigentlich? Wie gesagt, wir haben schon eine irre Nachfrage. Die ist schon fast viel zu viel für uns zu bearbeiten an Anfragen. Also bundesweit von vielen Seiten kommen die zurzeit hauptsächlich durch Architekten. Das finde ich sehr positiv. Also die sind auch unglaublich wichtig für uns. Auch ein Max Dudler und so weiter will gerade in vielen Projekten uns einbringen, sagt, das finde ich super. Also auch Institutsgebäude, macht ja viel öffentliche Bauten und so weiter. Ne? Da ist, der kämpft da wirklich für uns, oder ein Volker Stab, also ich könnte jetzt noch Kaspar hier in Köln, also es gibt...
In gewisser Weise sind die Architekten dann natürlich so ein bisschen der indirekte Weg zum Endnutzer, wenn sozusagen.
Wenn die davon überzeugt sind, klar.
Die tun da viel für uns, die sind auch da sehr offen und wir kriegen auch Feedback und das wollen wir auch von den ganzen Architektenkollegen haben, dass sie sagen, könnt ihr auch das System bauen, wie seht ihr das, könnt ihr die Höhen bauen, könnt ihr eine doppelflügelige Stahltür einbauen oder wo sind eure Grenzen, das ist total gut für uns. Ne? Da wissen wir, was müssen wir noch machen oder was fehlt noch oder wie oft kommt die Frage. Ne? Also das sind für uns unglaublich wichtige Sparringspartner, sehr geschätzte Kollegen an der Stelle. Wollen wir mal betonen, zum wegen Pull-Effekt. Ne?
Ja.
Nur die sind auch wieder abhängig, in welcher Phase im Projekt sind die? Ist es jetzt schon im Budget eingepreist? Oder ist es dann plötzlich, sagt die, nö, 30% mehr haben wir nicht.
Ja, klar.
Ja, das ist natürlich oft auch der Fall, dass das dann das Controlling in der Excel-Tabelle, 30% mehr. Nächste Projekt. Machen wir diesmal nicht. Ja? Obwohl es, wie gesagt, der Ansatz von dem Kölner hier, mit dem zu sagen, wir bieten es als Option an, genau wie eine Glaswand oder wie ein goldenes Waschbecken oder wie eine Teeküche, was auch immer, ne, bieten wir halt auch Strohwände mit an. Und da kam halt bei denen raus, ich glaube 5 Euro Cent waren das Aufpreis.
Ja. Hm. Wenn wir uns mal das Produkt hier mal angucken, also ich meine, das ist jetzt schon ein Kasten, hat ungefähr 6 cm Dicke, würde ich sagen, sehr kompakt gepresst.
Exakt 58 mm.
Ach, ja, wow, du hast ein gutes Auge, mein Lieber.
Ja. Aber trotzdem, lass uns mal vielleicht mal ein bisschen abstrahieren oder beziehungsweise ein bisschen konkreter werden, was die Anwendungsbeispiele anbetrifft. Das ist ja nicht nur für den Wohnungsbau selbst gedacht, für einen Zweckbau im Büro, ich sag mal Gartenhäuschen. Gibt es dann eine, übertrieben gesagt, ne? Gibt es eine unglaubliche Bandbreite für die Anwendung oder ist es wirklich relativ spitz?
Okay, wir haben uns einfach auf die DIN 4103 eingeschossen und haben gesagt, was verlangt die DIN 4103 an nicht tragende Innenwände? Und dafür haben wir Systeme entwickelt, getestet und zugelassen. Sowohl Brandschutz, Schallschutz, Standfestigkeit, Baubiologie, also was man alles so zulassen kann. Das haben wir gemacht. Das heißt, wir verkaufen keine Bauplatten oder keine Baustoffe, sondern wir verkaufen zertifizierte Wandsysteme. Von einer 6 cm Slim, die kann eine Schachtverkleidung sein, die kann eine einfache Trennwand sein, im kostengünstigen Wohnungsbau, alle reden davon, da könnte man mal anfangen. Klar, die nicht den Schallschutz wie eine doppelt beplankte Gipskartonwand, aber du musst halt mal sagen, mach mal einen Fernseher leiser. Ja? Also nicht jetzt von Wohnung zu Wohnung, darum geht es jetzt nicht, es geht um Wände innerhalb der Wohnung. Und mit einer 6 cm Wand bin ich natürlich ein bisschen besser als mit einer 10 cm Wand. Stabil ist die auch als 6 cm Wand. So, also Anwendung fängt da an, 6 cm. Da wir 6 cm oder 58 mm ist die Nächststufe mal 2. Jetzt kommt der Wohnungsbauentwickler und sagt, 2 cm zu viel. Nö, habe ich schon wieder Verständnis. Die Kollegen da kämpfen um wirklich Quadratzentimeter beim Verkauf. Jetzt ist unser Ansatz, nachdem wir dieses Feedback sehr oft bekommen haben aus dem Markt, wollen wir noch, ob wir das dieses Jahr noch schaffen, wie gesagt, es hängt immer nicht nur an uns, sondern auch an den ganzen Zulassungen, eine 9 cm Platte monolithisch zu entwickeln, die dann 1 cm weniger ist, die dann auch einen anderen Schallschutz hat, eine andere Möglichkeit Elektroverkabelung drin, wer das überhaupt noch macht, eigentlich macht man das heute nicht mehr, aber drin zu verziehen. Und dann hoffen wir da, komplett neuen Markt mit zu erschließen. Aber ich kann verstehen, dass der Wohnungsbauer, zumindest der Geschosseigentum verkauft, mit einer 12 Zentimeter Wand nicht glücklich ist.
Das klingt so ein bisschen nach einem Ansatz für ein serielles Bauen, wenn du jetzt gerade mal angesprochen hast.
Das ist ja serielles Bauen. Ja.
Das heißt, mit Vorverkabelungen, mit der gesamten Installation kann es ja...
Ich sage ja, wenn man das so möchte, kann man das machen. Wir brauchen ja keine Unterkonstruktion, die Platte ist ja selbsttragend. Also wir bauen ja wirklich nur die zwei Platten hin, fertig. Die werden oben und unten eingespannt, beziehungsweise gewerblich mit dem Gleitanschluss, den wir entwickelt haben. Funktioniert alles wunderbar. Geht auch doppelt so schnell wie Trockenbau. Wir sind überrascht, wie unsere Teams dann immer im Bauzeitenplan immer nicht reinpassen, weil der Bauleiter uns immer nicht glaubt, dass wir doppelt so schnell sind. Aber sind wir halt. Ne? Klar, ist ja nichts zu machen. Es sind ja nur die Platten. Die kommen ja schon aus der Produktion. Ist ein Endlosverfahren. Wir wissen auf der Baustelle, ich brauche 2,64 Meter. Ne? Also Toleranzabzug und so weiter. Die Platte wird dann einfach in der Höhe geliefert, wird nur noch aufgestellt, eingemessen und das war's. Dann wird sie noch verspachtelt und dann ist sie fertig.
Ja, okay. Ja. Und was ist das? Wir haben eben kurz angeschnitten das Thema Brandschutz, weil das wird ja, stelle ich mir vor, das wird ja bei vielen die Hauptbefürchtung sein irgendwie. Also wenn man jetzt
gehen wir nochmal weiter. 60 Millimeter Wand gespachtelt, immer 60, deswegen die 58. Mit Spachtel ist es dann halt genau 6 Zentimeter. Ja. 120 und dann geht das weiter in verschiedenen Schritten, je nach Schallanforderungen und ne, zum Beispiel in Institutsgebäuden für Dudler zum Beispiel, der hat in einer Wand gefragt, die 49 dB kann, ja, und dann haben wir eine entwickelt, die 49 dB kann, die ist dann 150, fand er aber super, die ist jetzt überall in der Planung für Institutsgebäude und auch bei Kindergärten und Schulen nimmt die gut an, von Architekten erstmal gut angenommen, und geht dann weiter bis zu einer 21 Zentimeter Wand. Das ist die F90 Wohnungstrennwand mit 59 Dezibel. Ja. Das ist so unsere Bandbreite, die wir können. Mhm. Und F90 haben wir im MPA Braunschweig gemacht, Materialprüfungsanstalt. Das ist eine doppelschalige Platte, 3x3 Meter Testfeld, also alles, wie man das so macht, muss und vorgeschrieben ist. Mhm. Und auf der einen Seite ist die Brennkammer, auf der anderen Seite werden im Raster von 40, 60 Temperaturmesssensoren aufgebracht. Und dann wird halt eben 115 Minuten lang in so einem Pumpverfahren 1200, 1300 Grad auf die Wand. Das wird nicht kontinuierlich, sondern es wird immer so drauf gepumpt. Und dann wird geguckt, was passiert auf der anderen Seite. Um die geht's ja.
Ja.
Das kommt da an. Und dann gibt's eine Temperatur, die nicht überschritten werden darf. Und wir waren dann tatsächlich im Mittelwert bei so 60 Grad nach 115 Minuten auf der anderen Seite.
Okay.
Was alle inklusive uns total überrascht hat, dass von da über 1000 Grad kommt und von der anderen Seite nur noch anderthalb Stunden, ja gut anderthalb Stunden, 60 Grad übrig geblieben sind. Und das war auch für den Institutsleiter ziemlich überraschend. Also das ist die Bandbreite, die wir halt abdecken können. Und das ist letztlich alles. Also wir können vom Schallschutz her so ziemlich alles nachweisen. Und das hat's MPA Leipzig gemacht für uns, die ganzen Schallversuche. Also wir haben so unsere Institute, die sich auch spezialisiert haben auf verschiedene Zulassungsverfahren und die können wir alle darstellen. Wir haben auch von der EPA diese ganzen Nachweise, ja, was dieses GWP angeht und Zirkularität. Und
dann ist doch, also wenn ich das jetzt so zusammenfasse, also dass das ja im Aufbau dann sehr einfach ist und gut funktioniert. Mhm. Der Rohstoff ist auch da. Also wenn ich jetzt überlege, so was kann dazu führen, dass es jetzt günstiger wird? Und oft ist es ja so, dass dann bei so Neuentwicklungen, genau, hier geht es nur noch um Skalieren eigentlich, ja, ne? Weil bei anderen ist ja dann oft so dieses, ja, da müssen noch bestimmte Dinge im Prozess irgendwie verbessert werden. Das ist ja dann hier gar nicht so, sondern hier geht es rein um Masse dann eigentlich.
Es geht einfach nur darum, das Problem auch immer zu vermitteln, auch jetzt bei so größeren Entwicklern, zu sagen, liebe XY, ihr macht so und so viele Einheiten pro Jahr, nehmt doch mal 40.000 Quadratmeter ab, dann liegen wir schon ganz woanders.
Ja,
wenn wir auch wissen, wir können das vorproduzieren, wir können das Stroh entsprechend einkaufen, wir können, ne? Das sind genau die Skalierungseffekte. Und wie gesagt, wir haben zwei Maschinen in Thüringen stehen. Eine schafft davon 1 Million Quadratmeter Platte pro Jahr. Also bis zu 500.000 Quadratmeter Wand.
Ist ja auch interessant, denke ich, gerade dieses, ne? Also du hast den Rohstoff ja dann auch hier vor Ort, ne? Also du hast nicht das Thema, wo kommt denn das Holz her? Kommt das jetzt aus Rumänien, aus dem bösen Wald oder keine Ahnung was? Und dieses Thema, wie schnell wächst das eigentlich nach? Weil das ist bei Bäumen ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ne? Da
es ist halt ein Nebenprodukt der Landwirtschaft. Wir brauchen keine eigenen Anbauflächen. Ne? Es ist kein Abfall, sondern es ist einfach nur ein Nebenprodukt. Und vielleicht noch zwei Worte zum Stroh. Wir haben in Deutschland ungefähr so 36, 37 Millionen Tonnen Stroh jedes Jahr ungefähr. Und da ist ein Überhang von zwischen 5 und 7 Millionen Tonnen Stroh. Und jetzt frage ich Sie mal was. Wissen Sie, wie viel Quadratmeter Gipskarton pro Jahr verbaut wird in Deutschland an Wänden? Schätzen Sie mal, wie viel das sind.
Ja, du kannst so gut schätzen. Du hast eben 5,8 Millimeter.
Du musst das machen. Ich habe das, glaube ich, in Solter schon mal mitbekommen, aber glaube ich vergessen. Es war wirklich tatsächlich 10% des Überschusses vom Stroh braucht man um die Wände.
Also es sind ungefähr 40 Millionen Quadratmeter Wand aus Gipskarton. Jedes Jahr, plus minus, kann auch jetzt sein, dass durch die Baukrise natürlich weniger ist, aber es war so ein statistischer Mittelwert. Und mit dem Überhang von ungefähr 5 Millionen Tonnen könnten wir diese komplett substituieren. Super einfach. Ha. Lowest hanging fruits.
Ja.
Und dann vielleicht noch einen Einsatz zu dem Thema EPA und GWP. Da es ein schnell nachwachsender Rohstoff ist, speichert ein Quadratmeter 12 Zentimeter Wand 56 Kilogramm CO2-Äquivalent. So, da gibt es dann auch schon wieder lange, lange nichts, was so einfach so viel CO2 speichern kann. Da kann man ja leicht die Tonnage hochrechnen pro Jahr, was man im Immobilienwirtschaft jedes Jahr in Deutschland allein schon ohne Anstrengung einsparen könnte.
Ja.
Und wir jetzt kommen wir noch ein Wort zur Kreislaufwirtschaft. Die Platten sind ja selbsttragend und stabil. Die werden mit Schablonen geschraubt. Wenn ich jetzt im Gewerbe bin, wird ja alle 3 bis 5 Jahre mal der Grundriss verändert. Also Achse K auf Achse E und so weiter. Ja, dann schraube ich die Wand ab und schraube sie woanders wieder hin.
Mhm.
Ja, ganz einfach. Das kann ich 3-4 Mal machen. Wir haben auch keinen Müll, weil wenn wir auf Baustellen sind und haben Ausschnitte, Türausschnitte, Revisionsöffnung, was auch immer, sammeln wir das in Big Packs und es wird geschreddert, weil das Stroh hat ja keine Bindemittel. Es ist ja nur Stroh. Kein Kleber, kein nix. Und können bis zu 20% wieder unter die Produktion untermischen. Das heißt, das ist echte Kreislaufwirtschaft. Wir haben keinen Abfall.
Mhm.
Und wir sind gerade dabei, Systeme zu entwickeln. Das ist smart. Dass wir Platten, die dann halt aus dem Zyklus der Innenwand rauskommen, die in einer Art Patchwork-System für leichte Fassaden, dritten Lebensabschnitt zu geben. Bis sie dann daraus dann wieder zurückkommen. Also schreddern können wir sie immer und immer 20% unterführen. Das ist kein Problem. Und damit sind wir eigentlich letztlich müllfrei. Die echten, einzigen Zero, die es tatsächlich gibt, weil nicht thermisch, nicht man kann es natürlich auch verbrennen oder kann es auch kompostieren, aber das ist ja nicht die Idee.
Ja, das ist nicht die edle
Verwertung. Es geht ja darum, dauerhaftes CO2 zu binden. Und das geht hiermit, denke ich, in dem Volumen.
Also wenn wir jetzt tatsächlich bei uns beiden, glaube ich, der Aha-Effekt dann einsetzt und wir sagen, Mensch, so viele Pro-Argumente sind da, man müsste es eigentlich anpacken und anfassen und umsetzen. Ist es wirklich tatsächlich die menschliche Schwäche, sozusagen sich dem gegenüber dem Neuen zu zeigen und immer wieder diese typischen Bedenken hervorzurufen? Das ist es ja, also da müsst ihr wirklich mal nur ankämpfen.
Ja, wir machen jetzt verschiedene Sachen. Also ist es so, die Preisdiskussion können wir nicht führen, es sei denn, wir haben massive Skalierungseffekte. Das sind alle jetzt mal aufgerufen. Der zweite Punkt ist der, ja, dann lasst doch alle Beteiligten, auch den Nutzer, soll er doch sagen, okay, ist mir die Sache wert. Man muss es ihm nur vorschlagen. Und den dritten Ansatz, den wir gerade fahren, also gerade bei so großen Corporates, dass wir ihnen anbieten, einfach, wir bauen euch mal eine Wand. Dann bringt ihr euer Projektleiter mit und dann machen wir das einfach mal am Freitagnachmittag, Samstagvormittag, wann immer ihr wollt, kommen unsere Schulungsteams. Ihr nehmt auch gerne mal den Trockenbauer eures Vertrauens dazu oder den, wer da immer dabei ist. Und das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Das waren ziemlich lustige Events. Natürlich erstmal auch die große Skepsis, ist klar. Nur da habe ich die Möglichkeit, die Bedenken innerhalb von ein paar Minuten bis 2-3 Stunden ist das gebaut. Wir haben hier bei einem großen Projekt im Zentrum von Köln mit auch einem großen Player genau das jetzt mal ausprobiert, gerade vor kurzem, mal wieder, also jetzt hier tatsächlich in Köln. Ich lade auch jeden ein, die sich mal anzuschauen, was die da gebaut haben. Da war das so und es war so ein bisschen Competition. Ein Team von der Seite, ein Team von der Seite. Wer ist zuerst in der Mitte? Ne? Also ein bisschen auch spielerisch gemacht. Und wenn die dann einfach so einbezogen werden und dann sehen, wie einfach, wie schnell und dass es einfach auch Spaß machen kann, sowas, dann sind plötzlich alle Bedenken weg. Und da ist jetzt, soweit ich weiß, keiner mehr da auf der Projektleitung, der noch Bedenken hat. Mhm. Weil sie dabei waren, weil sie es gesehen haben, weil sie gemerkt haben, ja, pff, und wenn ich Bedenken, die konnten ja jede Frage stellen an dem Tag, waren ja alle Beteiligten dabei. Und das ist auch so ein Weg, den wir jetzt gehen, dass wir einfach mal sagen, jetzt sind wir schon mal in Köln. Steht sie jetzt? Wer von den ganzen Kölnern mal Interesse hat, sich das anzugucken? Die ist auch bewusst noch nicht gespachtelt worden, dass man den Rohbau noch sieht, den Gleitanschluss sieht, also diese ganzen Elektro kommt immer als Frage, ist auch noch was zu sagen, aber da kann man sehen, ah, stimmt, also Elektroplaner einfach mal hinnehmen, bedenken, wie kriege ich da Kabel rein, da kann er gucken, ist nämlich ganz easy. Das sind immer so die Sachen, Ungeziefer, Karnickel, Elektroverkabelung.
Ja. Ja, am Ende musst du die Leute da abholen, wo sie stehen, ne? Mit ihrem Bedenken und mit ihrem praktischen Bedürfnissen.
Praktisch, genau.
Ja, richtig, ja, genau. Ja,
richtig. Und wie gesagt, ich verstehe mit dem Wohnungsbau, alle sind eingeladen, aber mit den 12 Zentimetern locken wir da vielleicht Genossenschaften. Da haben wir auch jetzt gerade ein großes Projekt in Berlin mit einer Genossenschaft. Das ist wirklich 480 Einheiten, die wir komplett ausbauen. Die sagen halt, nö, wir behalten es im Bestand, deswegen rechnen wir anders.
Ne? Ja.
Und wir finden das super, wir wollen das jetzt haben.
Ja.
Und die machen das jetzt auch.
Ja, das Thema Rechnen, finde ich, da kann man ja auch natürlich sagen, so in dem Moment, wo eine CO2-Berechnung mal anders aufgezogen würde, ne, und wenn bestimmte Dinge mit reinfließen in eine Betrachtung, nämlich zum Beispiel, dass das Ding nachher auf die Deponie muss, das andere Produkt eben, ne, und das in die Gesamtbetrachtung mit reinfließt, dann relativiert sich ja auch der Kostenpunkt, ne, und ein CO2-Preis ist ein anderer. Und
dann wird es ja zu einem alternativen Produkt, was eigentlich vordergründig genommen werden würde, ne?
Family Offices zum Beispiel, die auch für den Bestand arbeiten, da, die haben natürlich jetzt keine großen Volumen, aber die sind natürlich auch, die sagen, klar ist es 30% teurer, aber wir sind Bestandshalter und das ist uns die Sache wert.
Mhm.
Weil wir wissen nicht, wie in 10 Jahren so ein Gebäude bewertet wird, da sind wir hier schon mal auf der sicheren Seite. In Holland haben wir ja mitbekommen, da werden ja Gebäude, wird sogar Mietverbot, oder war mal eine Zeit lang, dass man Gebäude nicht vermieten durfte, die irgendwelche Rahmenparameter nicht erfüllt haben. Finde ich jetzt auch nicht korrekt, aber man weiß ja nie. Da, die denken halt ganz anders.
Ja, also du bist ja letztendlich von dem Material total überzeugt. Das sitzt auf jeden Fall. Wenn wir nochmal so ein paar Begrifflichkeiten uns nochmal rausgreifen, was ist überhaupt für dich so zukunftssicheres Bauen? Was bedeutet das für dich? Ist es wirklich tatsächlich alles mit nachhaltigen Materialien oder ist da in dem Bau nochmal irgendetwas anderes, was für dich wichtig wäre? Ich
werde wahrscheinlich als Architekt gefragt. Ne?
Nee, schieß los.
Also. Die Dauerwerbesendung für die Strohplatten können wir kurz unterbrechen. Ja?
Ja, wir haben noch 2 Stunden Zeit, glaube ich, Markus.
Ah, nur 2?
Der Akku ist voll, ja.
Genau. Also gibt es natürlich keine pauschale Antwort drauf. Es kommt immer auf die Anforderungen auf die städtebaulich. Also man fängt auch immer an, für wen macht man das, was macht man?
Worauf ich noch hinaus wollte, bist du jetzt sozusagen als Architekt, bringst du deine Architekten-Denkweise und Arbeitsweise in dieses Material mit rein und letztendlich um dieses Material zu perfektionieren und in die Bauwirtschaft mit reinzubringen, oder bringst du aus der Erkenntnis, was mit dem Baumaterial alles möglich ist, eher in die Architektur etwas mit rein? Gibt es da irgendeine so eine Wechselwirkung? Wie funktioniert das bei dir?
Es ist definitiv eine Wechselwirkung. Vielleicht kann ich da auch noch mal ein bisschen ausholen. Ich bin vor zwei Jahren ziemlich ein paar Mal mit dem Herrn Professor Schellenhuber auf Bühnen gewesen. Der hat mich mal entdeckt gehabt. Oder wir haben uns gefunden gehabt, ganz am Anfang, als wir mit dem Stramtech uns bekannt gemacht haben. Und der hat sich dann relativ schnell gemeldet, gemeint, hey, das ist ja genau das, was mir noch fehlt in meinem Vortrag. Können wir uns mal in Berlin treffen? Haben wir uns getroffen und haben dann auch, waren einige Vorträge, wo er mich mitgenommen hat. Jetzt macht er das ohne mich. Aber es geht ja um die Sache, weil er ist ja der Meinung, man könnte das Ganze, einen Großteil des Klimaproblems tatsächlich, mache jetzt mal nicht seinen Vortrag, aber die ganz, ganz Kurzfassung, dass es über Aufforstung des Regenwaldes und eine nachhaltige Nutzung eines Waldes, da kommt es ja her aus der Forstwirtschaft, ja, die Bauaufgabe der Zukunft lösen können. Da Sie ja in Solta waren, kennen Sie ja von Beton, ne, was wir noch alles an Bauaufgaben haben und wie viele Leute noch die nächsten 25 Jahre dazukommen. Das lässt sich ja nicht, indem wir Fußbodenleisten zertifizieren in Deutschland lösen. Ne? Wir denken das zwar, aber vielleicht muss man mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Und er ist halt der Meinung, dass diese Materialien, ob jetzt Reisstroh, Weizenstroh, wir können es mit Babybambu, also wir hatten mal mit der Uni Bonn vor ein paar Jahren ein Forschungsprojekt, um rauszufinden, mit welchen Gräsern, Stroharten weltweit wird's denn funktionieren. Und das sind über 42 Stück. Also letztlich kann man einmal diesen Grüngürtel um die Erde, gibt's genug. um diese Platten herzustellen. So, und er sagt halt, na wunderbar, dann nehmen wir doch einfach Bauholz, holzkonstruktiv für Häuser und alles, was Flächen und Volumen sind, machen wir jetzt mit Stroh. So einfach können wir die Welt retten. Also das ist jetzt mal die Conclusion, so wie ich sie verstanden habe von Herrn Professor Schellenhuber, wie einfach es wäre, wenn man es denn wollte. Also ich kann nur empfehlen, mal auf YouTube seine Vorträge anzuschauen. Ich halte die für ziemlich brillant, was er sich da so über den Tellerrand hinaus guckend ausgedacht hat. Weil er ist auch der Meinung, wir können hier nicht in Deutschland die Probleme der Welt lösen. Das geht nur, wenn man mal tatsächlich ein bisschen globaler denkt und auch mal, und das merkt man natürlich auch in Afrika, als ich zum ersten Mal 2006 in Nairobi war, war das eine Kleinstadt. Nairobi ist in 30 Jahren zu den drittgrößten Städten der Welt. Prognos ist auf irgendwie, ich glaube, 76 Millionen Einwohner. Und das war halb so groß wie Berlin 2006. Und da sieht man auch, was diese Stadt ist. Wenn man da ist, denkt man so, Dagegen ist Dubai langsam gewesen, was dort an Veränderung herrscht.
Ja, und
nicht, dass es Glitzer und Glamour ist in Nairobi, natürlich überhaupt nicht. Aber dieses Wachsen und dieses Wuchern und Lagos kenne ich jetzt nicht in Nigeria, muss ich auch nicht unbedingt kennenlernen, aber das muss da ja nochmal exponentiell schneller gehen und schlimmer sein als.
Ja, und dann sind wir wieder bei den deutschen Fußleisten, ne?
Ja.
So in der Diskrepanz.
Und wenn man wirklich was ändern wollte, müsste man tatsächlich. Und das war ja unser Ansatz auch mit Afrika zu sagen, diese Wertschöpfungsketten im Land lassen. Wir sind jetzt ja in 5 Ländern zumindest mal um den Viktoriasee herum vertreten, sowohl mit Werken, Niederlassungen und so weiter. Das ist aber auch jetzt schon mal ein bisschen dann auch das Ende, was die politische Stabilität und Sicherheit angeht, wo wir uns dann auch reinwagen. Ne? Kommt ja auch noch dazu, muss jetzt ja nicht gerade an der Elfenbeinküste anfangen, ein Werk aufzumachen oder was ich wo.
Ja.
So, da war jetzt vielleicht nicht die richtige Antwort auf die Frage, aber ich glaube, wir haben doch hier in Deutschland eigentlich genug Know-how, Innovationen und tolle Menschen und tolle Köpfe. Ich hatte auch auf der 80 Sekunden mehrfach Gelegenheit, sowohl mit der Frau Herrmann von der KfW-Gruppe zu diskutieren. Ich habe mit dem Herrn sehr geschätzten Bert Rürup Gelegenheit gehabt, abends ein Glas Wein zu trinken, die komischerweise alle dem zustimmen und sagen, ja, warum blockieren wir uns denn? Ich weiß nicht, ob wir uns blockieren. Jetzt wird es ein bisschen politisch. Ich glaube aber, hier ist so eine vorherrschende Meinung, man will alles bis zum Kleinsten reglementieren und abwägen, ob es auch gerecht ist. Und dieser Gerechtigkeitswahn führt ja dazu, dass wir diese immense Bürokratie haben. Es könnte ja jemand sich einen Vorteil verschaffen an der Ecke oder an der Ecke. Und dann probiert man das alles so überkleinlich zu reglementieren. Wahrscheinlich ist es auch ein EU-Problem. Aber wenn wir wirklich diese Themen angehen wollen, dann brauchen wir solche einfachen Lösungen wie solche einfach stranggepressten Strohplatten, die ich überall produzieren kann. Ich meine, wir haben es so gemacht, Afrika ist jetzt auch nicht das Land, wo wir in Energie schwelgen, ja, und Ersatzteile haben ohne Ende und eine Mega-Infrastruktur. Ich glaube, wir haben gezeigt in den letzten 12 Jahren, dass es gut funktionieren kann, ein Hightech-Produkt, was es ist, in einem Low-Tech-Umfeld wirtschaftlich darzustellen. Ne? Und da ist es für uns 10-mal einfacher, wie hier überhaupt mal jemandem zu erklären, was habt ihr denn da, eine Dämmung oder ein Holzwerkstoff? Nee, eine Strohfaserplatte, das kenne ich nicht. Tür zu. Ja, kriegt keine Zulassung, weil es ja, gibt es ja gar nicht, was ihr da habt.
Ja.
Das ist jetzt ein bisschen blöd politisch gewesen, gebe ich zu, könnt ihr auch gerne rausschneiden an der Stelle.
Nein, das bleibt drin. Ich finde das total wichtig, weil das ist ja genau der Einblick, den es braucht. Ne? Also sonst, wenn man sowas rausschneidet, brauchen wir uns nicht hier hinsetzen, würde ich jetzt sagen.
Ja, also wie gesagt, es ist ein kleiner Beitrag von uns mit den nicht tragenden Innenwänden. Wenn man sich anschaut, was wir in Afrika da schon alles bis zu 3 Geschossenlasttragen gebaut haben, wie einfach das gehen kann. Natürlich ist es nicht 1:1 übertragbar, weder vom Klima noch von Anforderungen. Das wissen wir auch. Aber hier ist ja nicht mal die Bereitschaft, überhaupt drüber nachzudenken, was man alles machen könnte. Wir können sich ja mal in so eine Behörde reinsetzen, dann sitzen 40 Bedenkenträger gegenüber, die alle jemandem erklären, warum es denn nicht funktioniert.
Aber das sprichst du, glaube ich, jetzt genau richtigen Punkt an. Bedenkenträger auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben kluge Köpfe, wie du das vorher nochmal angesprochen hattest. Und ich will auch eine kleine Überleitung Richtung Ausbildung aus der Sicht eines Architekten an die nachkommenden Architekten. Ist es denn vielleicht sogar ein Thema, was viel früher in die Ausbildung der Architekten mit eingebracht werden könnte? Oder ist das schon sowieso eh vorhanden? Wie schätzt du das ein?
Aber vielleicht ganz generell, ne? Also zu sagen, so diese Offenheit gegenüber Lösungen, die vielleicht nicht 0815 überall gebaut werden?
Also meine Erfahrung mit den Hochschulen, mit denen wir auch schon Projekte, Wettbewerbe und tolle Sachen gemacht haben, da mangelt es weder an Begeisterung, noch an Offenheit, noch an Innovation, noch an Ideen, noch an, also im Gegenteil, es hat so gut getan, dass diese Generation, die ja oft so beschimpft wird und kann jetzt auch nur von den paar Projekten, die wir da gemacht haben, die letzten 2 Jahre von reden, an unterschiedlichen Hochschulen, aber da habe ich wirklich überhaupt dieses Bild nicht bekommen, dass da irgendjemand was blocken wollte oder so. Im Gegenteil, das ist total begeistert. Und die haben auch tolle Sachen damit gemacht, auf die wir selbst noch gar nicht gekommen sind. Also daran mangelt es nicht. Nochmal, ich bin ja auch auf vielen Veranstaltungen und da rennen ja ganz viele Menschen rum. Beton zum Beispiel, was auch immer. Gibt es ja fast unendlich viele Startups und Ideen, die aus den unterschiedlichsten Gründen scheitern. Jetzt sind wir jetzt auch nicht mehr die, Eckart und ich auch nicht mehr die jetzt gerade aus der Schule gekommen sind und eine Idee haben, sondern schon ein bisschen Business-Erfahrung und auch Gott sei Dank und damit auch anders vielleicht mit so Themen umgehen, wenn man jetzt 25 ist. Damit will ich aber nicht schlecht machen, aber gerade die 25-Jährigen oder 30-Jährigen oder sehr jungen, denen müsste eigentlich mehr Plattform gegeben werden, auszuprobieren. Weil da sind die vielen tollen Ideen und traut sich ja gar keiner mehr irgendwas. Und selbst wenn er sich traut, dann scheitert er ja spätestens an der Tür von der Bank.
Also ich kann mich nochmal auch in einen Workshop bei Werbeblock, bei 80 Sekunden in Berlin erinnern und da hatten wir auch mal das Thema von Beaton und letztendlich auch mit euren Platten gehabt und einer der Aspekte war, um da vielleicht in den gesamten Prozessen eine Verbesserung, eine Effektivität mit reinzubringen, war die Verantwortung des Bauherrn wirklich bis zum Schluss, dass die Verantwortung des Bauherrn bis zum Schluss, bis zur Vollendung des Bauprojektes dann da ist. Und ich meine, diese Verantwortung kann ja letztendlich nur da sein, wenn der aufgeklärt ist und weiß, was es gibt. Das heißt, ich komme wieder auf den Punkt wieder zurück. Es muss den Pull-Effekt geben. Es muss ja in gewisser Weise vielleicht sogar von den Nachwuchskräften der Architekten auch in die breite Masse getragen werden. Ich möchte jetzt hier keinem zu nahe treten, aber es ist vielleicht tatsächlich eine gewisse Generationsproblematik bei den durchaus formal denkenden Menschen, die Top-Arbeit machen, aber sich eben neuen Produkten vielleicht nicht so öffnen wollen, aber den neuen begeisterten oder begeisterungsfähigen Nachwuchskräften, die müssen wirklich diese Botschaft viel stärker nach außen hin tragen, damit es eine gewisse Dynamik erfährt. Und wenn ich das mal ganz kurz so zusammenfassen kann, wie du das jetzt hier gerade ausgeführt hattest, also ich vermute schon, dass durch dieses Grundrauschen, was ihr die ganze Zeit nach außen hin macht und letztendlich die ganzen einzelnen Projekte umsetzt, dass es dann irgendwann eine Zündung geben wird. Weil ich meine, wir sind ja ihr seid ja letztendlich mit dem Produkt zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort da, oder?
Ich kann es nur bestätigen und mich auch nur dankbar zeigen, wenn über jeden verstärkten das Rauschen, was es gibt, je stärker es rauscht. Unser Ziel ist es zu skalieren, um die Kosten zu drücken. Das tut dann ja wieder jedem gut. Das drückt aber nicht eben das GWP von 56 Kilogramm. Wie gesagt, jeder Quadratmeter Wand hilft. Es ist ein No-Brainer. Es sind die lowest hanging fruits. Mir kann keiner erzählen, nur weil er sich nicht vorstellen kann, wie man da einen Lichtschalter oder eine Steckdose reinsetzen kann, was alles gelöst ist, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Ja, meine Güte. Und das einfach mal anzunehmen und zu sagen, ja, und wir sind ja offen für den Dialog. Man muss auch nur mit uns auch mal dann reden, von vielen Seiten. Na klar, wir haben auch nur begrenzt Zeit, aber diese, die jetzt konkret angesprochen worden sind, können wir das einsetzen, wo es dann auf der Projektleiter oder Amtsleiter oder wie auch immer diese Ebenen dann heißen, gerade bei der öffentlichen Hand sind wir natürlich sehr enttäuscht, weil die machen wirklich viel und die sind auch die letzten, die gerade kontinuierlich bauen. Wir haben genau in den letzten 2,5 Jahren 0 Quadratmeter für die öffentliche Hand verbaut. 0.
Aber das ist schon bitter.
Trotz viel Werbung durch Frau Geiwitz, die ist ja ein bekennender Fan von uns. Wenn man mal ab zu ihre Interviews oder Talkshow-Beiträge, da kommt ja immer, baut mit Strohwänden. Ne, das sagt sie mittlerweile immer. Also sie gibt sich wirklich sehr viel Mühe. Da sind wir auch sehr dankbar drüber. Aber dann merkt man auch schon, dass das in den
kommt dem Operativen nicht an. Ne?
Ja, wer als operative blockt, zahlt tatsächlich ab. Das sagt halt, ich muss ja jetzt nicht weiter ausführen.
Ja.
Und das ist halt sehr traurig, ne, dass da auch, aber da kommt auch nicht mal von der Privatwirtschaft kommt immer noch die Rückfrage. Oder wird auch sowas angenommen wie diese, wir bauen mal zusammen eine Wand, ja. Da das ist im öffentlichen Bereich, da habe ich frei, da habe ich Feierabend.
Ja, ja, haben wir doch den perfekten Aufruf eigentlich, oder? Um rauszugehen aus der Folge. Da kann man Frau Geiwitz und allen, die sonst an den Hebeln sitzen, nochmal zurufen, mach doch mal ein bisschen Let's mehr. Einfach mal machen.
Ja, wie gesagt, an ihr liegt es nicht.
Ja, stimmt, an ihr liegt es nicht, aber ja.
Die baut halt nicht selbst, ne?
Ja, genau.
Sie hat noch keine Bauabteilung, sie ist halt die Bundesbauministerin. Aber ist halt nicht die BIMA. Die BIMA wäre jetzt eigentlich dran, ja? Und die BIMA hat die Sachen seit 2,5 Jahren vorliegen und hat auch zurückgeschrieben. Super, finden wir total toll. Nach regelmäßigen Rückfragen finden sie es immer noch toll. Sie finden es jetzt seit 2 Jahren toll, aber Projekte haben wir nicht. Ihr habt keine Projekte. Ihr braucht doch jedes Jahr Millionen von Quadratmetern Wand. Das kann doch nicht sein, als öffentlicher Auftraggeber.
Ja, also ich würde sagen, wir nehmen das jetzt in die Hand mit dem Podcast. Spätestens jetzt, also wenn die BIMA sich jetzt nicht meldet, dann weiß ich es aber auch nicht. Wir verlinken die mal, würde ich sagen.
Da gucken wir mal. Ich will auch niemanden das schlecht machen. Ne? Es gibt bestimmt noch viele andere Gründe. Nur
eine gewisse Sensibilisierung ist okay.
Ja, völlig in Ordnung. Sensibilisierung, ich will überhaupt nicht jammern. Im Gegenteil, wir sind sicher, dass wir damit früher oder später komplett durch die Decke gehen. Wir wollen es auch unbedingt, nochmal, wir wollen das Ding wirtschaftlich machen. Ich denke auch nur abschließend für den Wohnungsbau, wenn wir die 9 cm Platte haben, also ein Arbeitsgang weniger, werden wir schon deutlich günstiger als mit 2 Arbeitsgängen. Das teuerste in Deutschland ist doch die Arbeit. Ne? Also wir sind kontinuierlich dran, aber wir brauchen natürlich auch das Feedback aus dem Markt und auch die Bereitschaft auf dem Markt. Sagen wir auch allen, dann sagt doch mal, komm, wir machen jetzt mal hier das Projekt, ihr kriegt eine Zielvorgabe, könnt ihr das dafür bauen? Kommt doch mal auf uns zu, dann gucken wir uns das einfach an. Nochmal, wir können nicht mit Gipskarton konkurrieren. Das wird nie gehen, aber wir können ja mal gucken, was wir machen können. Wie gesagt, im kostengünstigen Wohnungsbau mal die Grundrisse mit den Architekten zu hinterfragen. Muss da jede Wand 12 cm sein? Oder können wir einfach sagen, wir haben hier so eine halb öffentlich, ne, zwischen Wohnzimmer und Schlaf-Kinderzimmerbereich, machen wir eine 12er-Wand, aber zwischen Küche, Esszimmer und Wohnzimmer halt eben nicht. Zum Bad muss auch keine 12er-Wand. Ich meine, so einfach nur mal anders nachdenken und dann kompensieren sich ja die 12-6 cm wieder.
Ja.
Und vielleicht kommen wir sogar auf einen besseren Wert als auf die standardmäßigen 12. Aber den Weg, dann brauchen wir einfach auch einen Partner für, der sagt, das machen wir jetzt. Wir haben da jetzt ein Projekt in der Größenordnung, wo wir auch Skaliereffekte mitnehmen können. Und dann gerne melden, sind wir, gilt natürlich auch für gewerbliche Entwickler, ist völlig egal.
Ja,
war ein schönes Stichwort, ne? Melden, Kommunikation, Austausch, verstehen wollen.
Und gern allen drüber erzählen, tue Gutes und...
Und baue weiter.
Das hilft. Ja, und mit dem richtigen Material.
Es ist Zeit für Stroh.
Ja, das ist ein schöner Spruch. Also, das ist jetzt der Spruch zum Abschluss. Lieber Klaus, vielen Dank für deine Zeit.
Ja.
Für die vielen Einblicke, für die Begeisterung. Und wir drücken auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen. Und jetzt gucken wir mal, was an Resonanz auf dem Podcast kommt.
Sehr schön. Also ich freue mich auch. Besten Dank für die Inhalte. Ich meine, das war wirklich auch sehr inspirierend. Wir hatten vor kurzem auch noch einen Podcast gehabt mit einem Projektentwickler für denkmalgeschützte Gebäude. Und ich glaube, das wäre eine geniale Kombination, um jetzt mal wieder eine neue Idee mit einzubringen. Also da steckt viel Potenzial in dem Stroh drin, würde ich sagen. Ne? Viel Erfolg noch.
Vielen Dank für die Gelegenheit hier.
Sehr gerne.
Dass ich die Produkte hier vorstellen durfte. Dankeschön.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns zu dieser Folge von Sphäreraum Talk etwas sagen möchten, Lob, Kritik oder einfach Ihre Gedanken, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder vielleicht einen Gast, die oder den, die Immobilienwelt da draußen unbedingt mal hören sollte, dann können Sie uns schreiben. Am besten direkt an talk@rotonda.de oder talk@jung.de.